Ich wäre der Mensch mit hundertprozentiger Sicherheit nicht, wenn er nicht die eine oder andere dunkle Straße auch gegangen wäre.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria, herzlich willkommen im Waggon 28 vom ältesten Riesenrad der Welt. Heute haben wir wieder einen Sportriesen bei uns zu Gast, der in ganz vielen Österreichern Urlaubsfeeling auslöst. Er ist zweifacher Europameister, Vize-Weltmeister und hat einen ganz besonderen Bezug zum Wiener Riesenrad. Herzlich willkommen, Clemens Doppler.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie sind Beachvolleyballer und haben am Wiener Riesenrad Beachvolleyball gespielt. Wie war denn das? Für einen Mann muss man dazu sagen, mit Höhenangst.
Schrecklich, ja genau. Deswegen war es schrecklich, weil ich tatsächlich unter Höhenangst leide. Es war damals die Werbekampagne für 2018 für Speech Majors vom Hannes Jagerhofer auf der Donauinsel. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, am Wiener Riesenrad Beachvolleyball zu spielen, von Gondel zu Gondel ganz oben. Und tatsächlich haben wir es dann geschafft, innerhalb von 1,5 Stunden das Surf the Sky-Foto dann fertig zu haben. Und es war so ein Erlebnis, das werde ich nie wieder vergessen, aber auch definitiv auch nie wieder machen. Denn wenn ich hier sitze, wenn ich dran denke, das triggert mich und ich bekomme schweißgebadete Hände.
Sie arbeiten ja schon fleißig an Ihrer Karriere nach dem Beachvolleyball-Dasein, nach der Profikarriere sozusagen als Keynote-Speaker. Wir sind da jetzt irgendwie schon mittendrin im Thema mit diesem Riesenradspektakel, das Sie da geliefert haben, weil Sie ja da auch Ängste überwunden haben. Das hat auch was ausgelöst in Ihnen, oder, diese Aktion?
Tatsächlich, ja. Also jeder Mensch hat ja gewisse Ängste. Bei mir war es eben die Höhenangst und das war so ein kleiner Exkurs für mich, wieder mal zu sehen, dass wir jeden Tag eigentlich die Möglichkeit haben zu wählen, ob wir den Ängsten, die wir haben, ein ganzes Leben permanent weglaufen oder ob wir uns tatsächlich einmal den Schritt wagen in das Unbekannte. Und tatsächlich war es für mich so ein Schritt, dass ich gesehen habe, wenn wir uns hin und wieder dafür entscheiden, uns einfach umzudrehen und gegen diese Welle der Angst zu laufen, erkennen wir sehr oft, wie schnell es eigentlich geht und wie unbegründet die Angst war, von der wir vielleicht tatsächlich ein ganzes Leben lang weglaufen.
Ich möchte, bevor wir dann noch auch später natürlich ein bisschen weiter darüber sprechen, was Sie als Keynote-Speaker machen, zurück zu den Anfängen gehen von Clemens Doppler. Ich habe mich ein bisschen umgehört, was Clemens Doppler als Kind werden wollte. Astronaut, Frauenarzt und Polizist.
Ja. Habe ich da recherchiert.
Am Ende ist es dann Beachvolleyball geworden. Wie kam's?
Ja, und Polizist muss man auch dazu sagen. Also einen kleinen Kindestraum habe ich mir erfüllt. So wie fast jedes Kind, tatsächlich jede Sportart ausprobiert. Und als Kind bleibt man dann hängen, wo man glaubt, man ist vielleicht ein bisschen besser als andere. Und das war bei mir beim Volleyball der Fall. Ich habe Tennis gespielt, Fußball gespielt, Basketball gespielt. Und bin dann relativ schnell, schon mit 13, 14, ins Herrennationale einberufen worden und habe halt gesehen, okay, das liegt mir. Und wie im Leben generell braucht man halt bei gewissen Abzweigungen halt auch ein bisschen Glück. Und damals hat sich der Mr. Beachvolleyball Nick Berger wie ich 21 war, für mich entschieden. Der hat sich damals vom Oliver Stamm getrennt. Das waren die ersten, die sich für Olympische Spiele in Sydney qualifiziert haben. Und das war absolut ein Glück für mich, weil sonst wäre das alles nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Und seitdem laufe ich sehr viel barfuß durch die Straßen dieser Welt und habe meinen Traum eigentlich zum Beruf gemacht.
Jetzt habe ich Sie darum gebeten, 3 Dinge mitzubringen, die Ihre Karriere geprägt haben, Ihr Leben geprägt haben, weil wir könnten gar nicht auf alle Dinge eingehen, glaube ich, die Sie erlebt haben und auf alle Erfolge. Aber einer, der sticht ganz besonders heraus und das ist dieser Vize-Weltmeistertitel von 2017. Die Medaille haben Sie auch mitgebracht. Mhm. Ich selbst bekomme Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen, weil das uns Österreicher natürlich total bewegt hat. Es war die Weltmeisterschaft in Österreich. Auf der Donauinsel. Und Sie waren kurz davor verletzt. Was ruft denn all das in Ihnen hervor, was da passiert ist?
Ja, wunderschöne Erinnerungen, wunderschöne Emotionen. Sie haben es angesprochen, eigentlich war der Plan, dass ich die Weltmeisterschaft gar nicht spiele. Ich habe mir 2 Wochen davor die Hälfte meiner Quadrizepssehne eingerissen. Das war eigentlich gar nicht der Fall, dass ich da am Center Court stehen soll. Respektive betrachtet, glaube ich, war es auch der Grund, warum wir bis ins Finale gekommen sind, weil ich zum ersten Mal null Druck hatte bei einem Heimturnier. Ich war nicht ergebnisorientiert, sondern habe einfach gedacht, ich schaue, ob ich den nächsten Punkt machen kann und dann den nächsten Punkt und dann vielleicht den nächsten Satz und dann erst das Spiel. Das heißt, ich habe wirklich von Punkt zu Punkt gedacht und haben dann im Finale hauchdünn gegen Brasilien verloren. Bis heute rede ich meinen, wir haben Silber gewonnen und nicht Gold verloren. Große Lüge immer noch von mir, aber ich versuche da das Gute herauszufiltern.
Warum hat es nicht für Gold gereicht? Ich frage jetzt einfach mal, weil
ja, gute Frage.
Offenbar wäre ja der Flo da gewesen.
Genau, also wir waren auch 2016 im ersten Satz vorne. Wir haben ausgeschaut wie die sicheren Sieger. Wir haben gegen den damals besten Servicespieler der Welt gespielt, Evandro, und wir haben nichts falsch gemacht. Er hat tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt alles riskiert und ist ihm alles aufgegangen. Er hat 5 Ass hintereinander geschossen. Das ist das einzige Spiel in meiner ganzen Karriere, das ich mir bis heute nicht mehr angeschaut habe, weil das immer noch so ein gewisser Trigger in mir ist.
Das einzige?
Das einzige, ja. Ich will mir das nicht ansehen, wie ich 5 Ass hintereinander.
Was würde da passieren, wenn Sie sich das anschauen?
Ich hätte immer dieses Gefühl, hätte ich doch vielleicht die Auszeit genommen, hätte ich doch auf Übertritt reklamiert, dass wir irgendwie eine Zeit bekommen, ihn aus diesem Rhythmus, Service-Rhythmus zu bringen. Das ist das einzig Negative, was wirklich passiert ist in diesem positiven Flow-Zustand, dass ich nicht einmal in der Lage war, darüber nachzudenken, da jetzt irgendwie eine Auszeit zu nehmen, weil du bist in diesem Tunnel, in einem positiven Tunnel. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war es eine unglaubliche Reise. Natürlich wäre ich gern Weltmeister zu Hause geworden, aber hätten wir 3 Tage vor dem Turnier gesagt, dass wir überhaupt die Spiele spielen können, so wie wir es gespielt haben, hätte ich sofort unterzeichnet, da bis ins Finale zu kommen. Es war das wahrscheinlich schönste Sommermärchen meines Lebens, Sportmärchen sowieso, und das im eigenen Land zu haben, ist extrem was Besonderes.
3 Dinge haben Sie mitgebracht. Die zweite Sache ist ein Stein vom Copacabana Beach, ja, den man so eigentlich nicht mitnehmen dürfte, aber Sie werden uns in Brasilien jetzt hoffentlich nicht, ist schon verjährt.
Ja.
Warum ist der Bezug zu Brasilien und zu Rio de Janeiro ein so besonderer für Sie?
Das ist doch das Mekka unserer Sportart. Wir kommen, oder unser Sportart kommt genau aus Brasilien, direkt von der Copacabana. Und wir waren dort sehr viel Zeit, haben viele Freunde gemacht, haben mit den besten Teams der Welt trainiert. Das ist immer spannend, wenn du in Rio bist und du trainierst mit Brasilianern und hast dann 500 Menschen zuschauen. Und dann kommst du nach Österreich und die Situation ist etwas eine andere. Dort wird wirklich der Sport gelebt, das ist eine Religion. Und das war für mich so spannend zu sehen. Und darum waren auch die Spiele in Rio 2016 für mich so besonders, weil das ist ein kleiner Kreis geschlossen. In dem Land, wo ich so viel Zeit verbracht habe, auch die Olympischen Spiele zu spielen und direkt an dem bekanntesten Strand eigentlich der Welt in Rio. Und da habe ich mir sehr illegalerweise einen Stein der Calcedão oder Copacabana, das ist dieser schwarz-weiße Weg auf der Strandpromenade, den man eigentlich überhaupt nicht mitnehmen darf, tatsächlich mitgenommen. Der war dann zufällig in meiner Tasche und war halt ein Andenken an die Zeit und erinnere mich sehr, sehr gerne an die Zeit zurück.
Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 ist Ihnen ja was ganz Besonderes gelungen. Dopplerhorst haben gewonnen als einziges Team bei den Olympischen Sommerspielen gegen Alisson Bruno, die Lokalmatadoren. Was war denn da los? Jetzt haben wir gerade von 2017 gesprochen, von dieser unglaublichen Stimmung in Österreich. Wie war das 2016 an der Copacabana in Rio bei diesem Spiel?
Im Endeffekt hat es nichts gebracht, außer ein Gruppenspiel zu gewinnen, aber es war mehr als nur ein Gruppenspiel, denn das waren die absoluten Helden der Stunde. Die haben 2 Jahre lang jedes große Grand Slam Turnier gewonnen, waren absoluter Favorit auf Gold, das sie auch dann gewonnen haben. Dann schaut natürlich die ganze brasilianische Welt auf dich und dann gewinnst du auch noch 16, 14, 15, 13 im dritten, ganz ein knappes Spiel gegen sehr gute Freunde von uns. Das war also ein kleiner Zwiespalt, weil natürlich wollten wir unbedingt gewinnen. Andererseits waren sie erstens Freunde und zweitens haben wir gewusst, wie viel Druck die im eigenen Land haben, weil jeder erwartet, dass die Gold gewinnen. Das war auch das einzige Match bis jetzt, das ich gehabt habe, wo Alex und ich Begleitschutz braucht haben. Also wir haben wirklich 1,5 Stunden dann in der Garderobe gewartet, bis wir dann aus dem Center Court raus gegangen sind, weil doch die einen oder anderen auf uns gewartet haben. Also das war sehr spannend, aber ein unglaubliches Gefühl vor 15.000 Wahnsinnigen im positiven Sinn Brasilianern und Brasilianerinnen auf den Bühnen zu spielen, das war schon cool.
Ja, und damals bis ins Achtelfinale,
genau,
sind Sie gekommen, dann ausgeschieden.
Genau, leider Schluss gegen Kuba.
Eine Sache, die Ihre Karriere auch begleitet hat, waren leider, muss man sagen, Verletzungen. 12 Operationen, 4 Kreuzbandrisse. Der erste Kreuzbandriss, 5 Wochen vor den ersten Olympischen Sommerspielen, Athen wäre es damals gewesen. Was hat Sie das Scheitern gelehrt in Ihrem Leben? Was haben Sie Verletzungen gelehrt in Ihrem Leben?
Im Nachhinein betrachtet muss man immer, oder würde ich jedem empfehlen, einmal zu fragen, welche schweren Situationen im Leben Sie zu dem Menschen gemacht haben, die Sie jetzt sind. Und ich bin ganz zufrieden mit dem Menschen, der ich bin, und ich wäre der Mensch mit 100%iger Sicherheit nicht, wenn er nicht die eine oder andere dunkle Straße auch gegangen wäre. Und im Spitzensport ist so ein Kreuzbandriss oft das sportliche Todesurteil. Das sind dann doch 10 Monate bis 12 Monate, wo du weg bist von der internationalen Bühne. Ich habe das gleich 4-mal angeschaut. Und als Junger kannst du natürlich damit nicht reflektiert umgehen. Du denkst dann nur, das ist jetzt das Schwierigste, was du hast in deinem Leben. Warum passiert das dir? Warum passiert es nicht jemand anderen? Das heißt, man sucht sehr viel im Außen. Zum Glück wird man irgendwann einmal mit dem Alter gescheiter und ich habe dann versucht, das Außen wegzugeben und wirklich nur im Innen zu bleiben und habe halt immer das als Chance gesucht. Und wenn du ein Problem hast, ist bei mir immer der gleiche Mechanismus eingesetzt. Ich frage mich immer, was könnte mich das lehren, und versuche das Problem immer so anzugehen, wie wenn ich mir das selbst ausgesucht hätte. Das klingt total strange, das weiß ich, aber ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, das ist jetzt mein Problem, ich habe mir das jetzt selbst ausgesucht. Was ich damit gemerkt habe, ist, dass man ganz anders mit so einem Problem umgeht, wenn das selbst ausgesucht ist und nicht irgendwie von außen kommt. Und ich hatte da jedes Mal die Zeit, an Dingen zu trainieren, ob das jetzt für den Kopf oder für den Körper war, die ich sonst nicht hätte, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre. Das heißt, die Zeit ist mir geschenkt, unter Anführungszeichen, geworden, mich in Dingen zu verbessern, an denen ich sonst nicht arbeiten hätte können. Und ich glaube, dass das auch kein Zufall war, dass ich die größten Erfolge eher im Herbst meiner Karriere hatte, weil ich bin reflektierter geworden, ich habe die Zeit besser genutzt, ich habe die Prioritäten anders gesetzt, und so eine Verletzung verschiebt halt einfach die Prioritäten ungemein. Und darum, glaube ich, kann ich behaupten, dass ich in der Organisation meiner Prioritäten ganz gut geworden bin.
Liegt es vielleicht auch daran, dass Sie, wie Sie es gerade selbst gesagt haben, im Herbst Ihrer Karriere erst so richtig erfolgreich wurden, dass Sie ein besserer Teampartner wurden?
Spannende Frage, ja, tatsächlich.
Vielleicht erläutern Sie auch kurz, wieso. Sie waren ja selbst nicht so ganz beeindruckt von sich als Partner.
Das ist super schön, umschrieben. Ich hätte gesagt, ich war ein richtiges Arschloch früher. Nicht selbst beeindruckt ist besser. Ja, tatsächlich. Also ich hätte viel mehr Matches gewonnen, wenn ich reflektierter am Court gewesen wäre, wenn ich mehr Verantwortung übernommen hätte. Ich habe das früher immer sehr, sehr gern abgeschoben, die Verantwortung. Wenn wir verloren haben, war nicht ich schuld, sondern nur dann, wenn wir gewonnen haben, dann war es ich, so quasi überspitzt formuliert. Das war nicht ganz einfach. Seit dem Alex habe ich sehr viel über mich selbst kennengelernt, dass das eigentlich komplett der Schwachsinn ist. Wir haben so eine gewisse Streitkultur entwickelt, die uns tatsächlich auch Matches gewinnen hat lassen. Also das war nicht immer schlecht, wenn wir gestritten haben, aber ich habe halt einfach gesehen, wie viel besser ich spiele, wenn ich viel mehr bei mir bin. Wenn ich jetzt die Verantwortung übernehme, so Zauberwort Eigenverantwortung, kennt man auch vielleicht vom privaten Bereich, ist ganz, ganz wichtig. Und das habe ich seit dem Alex eigentlich gelernt. Darum bin ich sehr dankbar, dass er diese Seiten in mir herausgekitzelt hat. Und seitdem war ich sicher nicht nur ein besserer Spieler, aber vor allem auch ein besserer Partner.
Jetzt haben Sie schon über Alexander Horst gesprochen. In Österreich kennt jeder das Duo Doppelhorst. Das geht so in einem Fluss irgendwie. Mhm. Doppelhorst, also Name, das kennt man. Ist das dann irgendwie auch schon wie eine Ehe im Beachvolleyball, wenn man da so lange gemeinsam spielt? 10 Jahre waren es? Oder wie darf man sich das vorstellen, so eine Beziehung?
Der Alex hat immer gesagt, es ist wie eine Ehe ohne den schönen Dingen. Also ja, tatsächlich waren wir teilweise kurz davor, uns sportlich scheiden zu lassen. Dann haben wir uns wieder mal zusammengerafft. Das war tatsächlich kurz vor der WM. Hm. Weil alle erwartet haben, dass wir mit Edelmetall von Rio nach Hause gekommen. Dann hat es intern extreme Querelen gegeben, ja, Trennung und vielleicht einen anderen Partner für die Heim-WM. Und das war das tatsächlich erste Mal, wo wir uns wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wollen wir das gemeinsam angehen? Wollen wir noch gemeinsam diesen Weg gehen? Und ich glaube, dieses Miteinander hat auch das gebracht, dass wir dann so erfolgreich waren. Und uns verbindet ja nicht nur eine berufliche Beziehung, sondern auch eine freundschaftliche Beziehung. Und das ist nicht so einfach, Beruf und Freundschaft immer gut unter den Hut zu bekommen. Und bei uns war es dann meistens so, dass wenn wir schlechter gespielt haben, dann natürlich die Freundschaft auch ein bisschen drunter geleidet hat und gelitten hat. Und das war tatsächlich oft nicht einfach, aber wir haben jetzt im Nachhinein betrachtet das sehr gut an Court gebracht und haben vor allem, was mich immer sehr stolz gemacht hat, gerade bei Großereignissen immer eigentlich gute Leistung gebracht.
Beachvolleyball-Europameisterschaft 2021, da haben Sie im August 2021 das letzte gemeinsame Spiel mit Alexander Horst auf internationaler Ebene gegeben und danach das sozusagen die Trennung verkündet. Wie emotional war dieser Moment?
Sehr, sehr emotional. Wahrscheinlich einer der emotionalsten Momente ever. Das ganze Stadion hat 10 Minuten lang Sprechchöre unserer Namen gesungen. Und man muss wissen, dass das Beachvolleyball-Publikum ein sehr sport- bzw. Beachvolleyball-affines Publikum ist. Das heißt, die waren teilweise vor 20 Jahren schon in Klagenfurt am Center Court. Die haben mich da tatsächlich meine ganze Karriere begleitet. Und diese Menschen haben dann auch die Trennung von uns als Team live mitbekommen und das war sehr emotional. Also ich weine nicht oft, aber da hat's wirklich sind alle Dämme gebrochen und das über längere Zeit. Und tatsächlich war das dann so, dass mein Physio ist auch gleichzeitig mein bester Freund, der uns auf allen Turnieren begleitet hat und meine ganzen Verletzungen mitgemacht hat. Und wir sind dann bis 2 in der Früh am Center Court gesessen, haben uns 2 Sesseln genommen, haben uns mitten am Center Court gesessen und haben doch das ein oder andere Bier getrunken und sind dann noch einmal so die letzten 20 Jahre durchgegangen. Und das war so ein schöner, würdiger Abschluss nach so einem schlechten Spiel, was wir verloren haben. Unser letztes Spiel war leider ganz schlecht. Aber das hat irgendwie sein müssen, dass wir das so beenden. Und als Team war das ein sehr emotionaler Abschied. Ja.
Letztes Jahr, also 2023, haben Sie sozusagen Ihr Karriereende auf nationaler Ebene verkündet, spielen international aber noch weiter. Wir sehen es auch auf Ihrem Pulli, Doppler Kunert, Ihr neuer Partner, mit dem Sie jetzt spielen. Was hat Sie denn dann trotzdem dazu bewogen, sich zu trennen von Alexander Horst, gleichzeitig aber auch zu sagen, ich möchte jetzt auch Richtung Karriereende gehen?
Ja, das war eigentlich nur ein Grund, und zwar, dass ich gesagt habe, für mich kommt Paris 2024 nicht mehr in Frage. Wenn ich mich für Olympische Spiele qualifizieren möchte, dann muss ich all in gehen. Das heißt, wieder 220 Tage im Jahr, nicht in Österreich, nicht bei meiner Tochter. Ich habe gleich viele Geburtstage meiner Tochter versäumen, dass ich mit ihr gefeiert habe. Und sie wird jetzt 10, jetzt habe ich noch 2-3 Jahre, wo ich halbwegs der coole Papa bin. Und die würde ich noch ganz gern intensiver mit ihr erleben. Und das war eigentlich der einzige Grund. Alex hat gesagt, er will unbedingt noch einmal Olympia spielen. Schaut so aus, wie wenn er sich wieder qualifizieren würde. Also unglaublich, ist eine richtige Maschine. Und er hat auch einen super Partner gefunden, mit dem das gleich von Anhieb an geklappt hat. Und ich habe damals, also letztes Jahr, die Bühne genutzt, beim letzten Turnier in Österreich zu sagen, dass auf nationaler Ebene war es das jetzt. Ich habe aber noch so viele Punkte, dass ich die internationalen Turniere spielen kann und möchte ich auch. Und nach der Saison wird es definitiv dann Schluss sein. Ich möchte es noch ein bisschen genießen, möchte den Zirkus noch ein bisschen genießen, aber diesen Druck von außen, Olympia muss und Medaille muss her, den möchte ich mir einfach nicht mehr geben.
Wir haben 3 Dinge hier. Die letzte Sache von Ihrer Tochter, ein Glücksbringer, den sie für Sie gestaltet hat.
Ja.
Was bedeutet Ihre Tochter für Sie und wie viel Zeit verbringen Sie denn jetzt mit ihr, wo es ein bisschen weniger wird mit dem Beachvolleyball?
Ja, meine Tochter bedeutet mir tatsächlich alles, logischerweise. Und ich habe immer einen Glücksbringer von ihr mitgehabt. Früher waren das Socken von ihr, die hat sie aussuchen dürfen. Und dann hat sie mir irgendwann einmal, weil sie gewusst hat, ich trinke sehr viel beim Beachvolleyball spielen, weil ich sehr viel schwitze, hat sie mir eine Flasche gebastelt und die hat sie mir dann mitgegeben und die habe ich halt dann immer bei meinem Platz gehabt, wo ich gesessen bin und habe immer draus getrunken und war immer im Endeffekt dann konfrontiert damit, wenn es einmal nicht so gelaufen ist, dass es irgendwie Wichtigeres gibt im Leben, als jetzt ein Match gewinnen oder zu verlieren. Und darum ist meine Tochter auch ein absolut logischerweise wichtiger Part in der Entscheidung, dass ich halt nach der Saison aufhöre, weil ich eben diese Quality Time, von der man mal spricht, intensiver mit ihr verbringen möchte. Sie findet mich eigentlich noch ganz cool und ich glaube, dass ich da einen ganz guten Job mache.
Ich habe jetzt aber auch das Gefühl, das wird nicht so schnell aufhören. Ist ja auch ein cooler Papa, Beachvolleyballer und Polizist, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, das auch noch.
Eine kleine Überleitung.
Ja.
Und zwar dazu, dass Sie ja eine Ausbildung zum Polizisten auch gemacht haben. Sie sind offizieller Polizeisportler. Als Sportler braucht diese Ausbildung 5 Jahre lang. Mhm. Die haben Sie jetzt auch fertig und sind auch offiziell im Dienst. Wie darf man sich Clemens Doppler als Polizisten vorstellen?
Ich komme gerade aus dem Dienst. Also ich bin jetzt nicht mit dem Blaulicht hergefahren, weil ich war eh früh genug da. Aber tatsächlich, ja, ich verrichte meinen Dienst in Döbling in Wien und habe ein unglaublich lässiges Team an meiner Seite, die mich da ein bisschen aufgefangen haben, unter Anführungszeichen, weil ich natürlich noch über nicht so viel Erfahrung verfüge, wie jetzt andere, die fertig mit der Ausbildung sind. Und natürlich, die erste Amtshandlung war gleich lustig, weil da habe ich jemandem einen Strafzettel gegeben, hat mir ein Foto gezeigt, der hat gesagt, kannst du mir da jetzt nicht irgendwie das Auge zudrücken, weil du hast mir vor 2 Monaten noch ein Leihwagen geschenkt und ein Autogramm gegeben.
Wofür war die Strafe?
Weil ich zu schnell gefahren. Und das war mein erster Strafzettel und das war auch das erste Mal, dass ich einen Menschen abstrafe. Das war so ein bisschen komisch. Aber bis jetzt sind sehr viel lustige und tolle Erfahrungen dabei gewesen. Natürlich die ein oder andere nicht so schöne, mit der man sonst im normalen Leben überhaupt nicht in Berührung kommt. Und darum ist dieser Beruf für mich so spannend, weil ich halt jetzt einfach Dinge sehe, die ich vorher nicht gesehen habe.
Alexander Horst ist ja auch Polizeisportler.
Tatsächlich.
Also
Kollege.
Ist man dann zu zweit im Dienst auch unterwegs? Also
wir
das war wirklich auf Doppler und Horst, die Polizei hat da drin passiert, oder?
Wir hatten tatsächlich geplant, eine Doppler-Horst-Streife anzugehen, aber das wäre nichts Gutes gewesen, weil ich bin immer ein bisschen dienstälter, sage ich, weil ich bin länger Inspektor als er. Jetzt kann ich immer ein bisschen häkeln damit, dass ich der Dienstältere bin. Aber nein, er ist im 23. Bezirk, ich im 19. Bezirk. Das heißt, wir sehen uns eigentlich beruflich nicht. Aber er schaut in der Uniform tatsächlich sehr gut aus. Also ich sage immer, ich gehe mit Verkleiden auf lustig, aber er ist wirklich wie aus dem Film aussah, den kannst du sofort nach New York stellen. Das ist ein echter. Der Alex, dem passt die Uniform sehr gut und bin schon gespannt, was er erzählt von seinen Amtshandlungen.
Clemens, jetzt haben wir darüber gesprochen, Sie sind Keynote-Speaker, vielen Unternehmen unterwegs und ein weiteres Projekt gemeinsam mit zwei Kollegen gegründet, Conny Wilczynski und Marc Janko, die Sportbox heißt dieses. Es geht darin, Kinder früh zur Bewegung zu begeistern. Jetzt merkt man, Kinder sind ihnen generell eine Herzensangelegenheit. Worum geht es denn in die Sportbox und wohin blicken wir da in Zukunft mit diesem Projekt?
Ja, die haben wir vor 2017 gegründet, eben Conny Wilczynski, Marc Janko. Ich, noch zwei weitere aus dem einfachen Grund, wir sind alles Familienväter und wir haben gesagt, wir wollen die Bewegung der Kinder eigentlich nicht in die Hand der Regierung legen, beziehungsweise in den Schulen, sondern wollen das irgendwie anderwertig anbieten. Und dadurch, dass wir aus dem Spitzensport kommen, wissen wir, worum es geht. Es geht vorrangig nicht darum, irgendwelche Medaillen zu gewinnen, sondern einfach den Spaß am Sport zu haben. Und es ist jetzt egal, ob das jetzt eine Sportart ist oder alle, weil wir verfolgen den Gedanken der polysportiven Ausbildung. Das heißt, bei der Sportbox sollen die Kinder möglichst alle Sportarten probieren. Das ist Basketball, Handball, Volleyball, Fußball und sollen mit jeglicher Sportart in Kontakt treten. Die Arbeit mit Marc und mit Conny macht irrsinnig viel Spaß und es bereichert mich jedes Mal wieder, wenn ich die Burschen sehe.
Dann darf ich Ihnen da jetzt noch eine kleine Überraschung, eine kleine Nachricht zeigen.
Oh Gott. Clemens, mein Lieber, jetzt hat es dich erwischt. Viel Spaß bei der Sendung. Ganz viel Offenheit und Ehrlichkeit. Wobei, die ganz argen Geschichten von früher, die erzähl bitte nicht, behalt für dich. Was du aber sehr gerne den Zusehern und der Kimberly auch verraten
Nein, Dennis.
Darfst, ist, wie das Tennismatch letztens bei uns beiden ausgegangen ist, wer da gewonnen hat. Wenn du das Ergebnis noch weißt, kannst du es auch gern verraten. Und ich freue mich auf ein Rematch. In diesem Sinne eine gute Sendung euch beiden. Tschüss.
Ja, jetzt sieht man, wie wichtig ihm der sportliche Ehrgeiz ist, weil er macht das Interview vor seinen goldenen Schuhen und seinen Pokalen. Das ist schon mal aussagekräftig. Ja, im Marc kenne ich seitdem ich nach Wien gekommen bin, seitdem ich 18 bin. Das ist einer meiner besten Freunde seit dieser Zeit. Und er ist ein Holzwurm. Wir sagen immer Holzwurm zu ihm, weil er unbedingt immer der sein muss, der alles weiß, der alles besser weiß und der alles gewinnen muss. Ob es jetzt im Würfelpoker ist, wir würfeln sehr, sehr oft, sehr viel. Oder andere Sportarten. Das Problem ist, der Typ kann alles. Er redet tatsächlich nicht nur groß, sondern er kann wirklich alles. Und wir hatten jetzt vor zwei Wochen ein Match, das sich so ein bisschen aufgebaut hat mit sehr viel Schreiberei im Chat, wer nicht besser sein wird. Und leider hat es nicht gut für mich geändert. Im dritten Satz habe ich dann verloren und das kann ich mir seitdem auch täglich anhören. Und ja, müssen halt jetzt irgendwann einmal das Rematch machen, weil das kann ich nicht auf mir sitzen lassen.
Das heißt, das ist Clemens Doppler jetzt? Wenn er nicht Beachvolleyball spielt, dann spielt er Tennis.
Richtig.
Und verliert gegen Marc Janko oder ist Polizist.
Einmal, Entschuldigung, einmal verloren. Ja. Wenn ich das nächste Match gewinne, will ich unbedingt irgendeine Klarstellung von dem Typen haben, dass er, weiß nicht, bei ihm beim nächsten Interview sagt, dass er verloren hat. Und sonst heute irgendwann einmal auf dem Streifenwagen und lasse ihm irgendwas zahlen, weil so weit so kann es nicht gehen.
Gut, da werden wir eine Klarstellung fordern von Marc Janko, aber ich muss jetzt natürlich noch kurz darauf eingehen. Wir haben gehört, die Geschichten von früher, die dürfen nicht erzählt werden, weil aus Wien, gerade nach Wien gezogen, Sie sind ja eigentlich Oberösterreicher und haben dann mit Marc Janko Wien unsicher gemacht, oder wie darf ich das verstehen?
Ja, schon eher. Also wie gesagt, ich darf es nicht erzählen, aber es waren sehr viele lustige Sachen dabei.
Na, vielleicht damals, ein paar Kleinigkeiten.
Ja, damals war er tatsächlich noch kein Profi. Es war noch in der Admira-Zeit, wo er nicht gewusst hat, wie er tatsächlich irgendwann einmal Geld damit verdienen oder nicht. Und es hat früher ausgesehen, dass es einmal nicht der Fall sein wird. Und wir sind da sehr viel unterwegs gewesen am Abend, sehr viel fortgegangen, er bei mir geschlafen, ich bei ihm, was auch immer. Aber es hat damals nicht nach der Profikarriere ausgeschaut. Und ich habe immer gesagt, wenn du mir berühmt wirst, habe ich die ordentlich in der Hand. Mit Fotomaterial und Ähnlichem. Aber dann hat zum Glück sein Weg funktioniert. Er ist dann nach Salzburg gegangen und ab dann hat eigentlich seine Profikarriere begonnen. Und wir sind alle sehr stolz natürlich auf ihn, dass er das so verfolgt hat. Und, aber wie gesagt, wenn er jetzt nur mit Deppert redet über mich, dann werde ich mal schauen, ob ich da das ein oder andere Foto freigebe von ihm von früher.
Das heißt, Sie haben ihn bis jetzt noch nicht erpresst damit?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Und so eine lustige Geschichte war dann irgendwie, waren viel gemeinsam fortgegangen oder auch so gemeinsam Zeit verbracht? Waren es die Frauen, war es der Alkohol?
Na, alles eine Mischung. Aber ich kann mich erinnern, bei einem österreichischen Turnier von mir war er Fan. Und er war so lang weg. Ich hatte die erste Partie um 9 in der Früh und er war im Stadion und hat sich sehr knapp bekleidet, die Zähne geputzt im Stadion. Mit Sonnenbrillen auf. Mehr dazu möchte ich jetzt nicht verraten, denn es kann sich jeder denken, wie die Nacht davor war. Aber das war so eine kleine Anekdote von Marc Jankos wilden Zeiten.
Eine Episode aus Janko Doppler dann sozusagen.
Genau, richtig.
Genug gemeinsam erlebt, ganz viele schöne Dinge. Und wir wissen jetzt auch, wer Clemens Doppler ist, wenn er gerade nicht Beachvolleyball spielt. Tennisspieler.
Ja. Polizist.
Polizist.
Genau.
Viel für Kinder da, ja. Viel in Unternehmen unterwegs. Also Sie haben für die Karriere, nach der Karriere, ganz klar einen Weg gefunden, der Sie auch glücklich macht. Und das heißt, wir sehen Sie jetzt noch in dieser Saison auf internationaler Ebene.
Das hoffe
und dann,
ich
glaube, ja. Dann ist es das Ende.
Genau.
Für Clemens Doppler als Beachvolleyballer. Genau. Und sicher der Beginn von ganz vielen anderen tollen ich Geschichten. Hoffe. Ich darf jetzt noch ein Foto machen für unser Gästebuch.
Sehr gern, sehr gern.
Und bitte einmal lächeln.
Ich darf einschreiben.
Bitteschön, irgendwas überlegen, was dann für immer liegen bleibt.
Perfekt.
Und jetzt einmal bitte vorlesen.
Großartiges Interview in einer großartigen Location. Life is a Beach.
Life is a Beach. Das ist ein wunderschönes Motto, mit dem wir uns jetzt auch von unseren Zuseherinnen und Zusehern verabschieden dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren im Waggon 28 im Wiener Riesenrad. Clemens Doppler, herzlichen Dank, dass auch Sie dabei waren.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Wir freuen uns aufs nächste Mal mit Ihnen hier im Riesenrad. Bis bald auf Sky Sport Austria und wir genießen jetzt noch den Ausblick.
So schaut's aus.